Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München grüßt Sie Volker Niggewöhner. Christen, die ihren Glauben ernst nehmen und ihr Verhalten im Alltag an christlichen Werten ausrichten, geraten zunehmend in Schwierigkeiten. Mit ihren Meinungen und Grundsätzen stoßen sie in einer säkularen Gesellschaft auf Ablehnung. Im Beruf geraten sie in Gewissenskonflikte und müssen manchmal entscheiden zwischen Karriere und Treue zum christlichen Glauben. Dr. Martin Kugler, Leiter der Dokumentationsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen in Europa, erläutert im Gespräch mit Berthold Pelster Hintergründe der Entwicklung.
Herr Dr. Kugler, was genau macht Ihr Institut?
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, auf eine möglichst sachliche und gut dokumentierte Weise jene Fälle und auch gewisse Tendenzen in Europa zu recherchieren und dann eben auch zu dokumentieren, wo wir rechtliche Einschränkungen für Christen sehen und auch soziale Ausgrenzung. Also das sind die zwei Hauptbegriffe. Wir sprechen von Diskriminierung für den rechtlichen, gesetzlichen Bereich, Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit und über Intoleranz, wenn es sich um soziale Ausgrenzung handelt.
Christen kommen ja im Alltag immer wieder in Situationen, wo sie in Gewissenskonflikte hineingeraten. Das kann zum Beispiel sein, wenn sie darüber nachdenken, was sie mit ihrem Geld machen sollen, was sie kaufen sollen, zum Beispiel Kleidungsstücke, die im Fernen Osten produziert worden sind von Billiglohnanbieterinnen. Manchmal ist vielleicht Kinderarbeit im Spiel. Aber auch in anderen Bereichen, im Beruf zum Beispiel, so berichtet Ihre Dokumentationsstelle, kommt es zunehmend zu Schwierigkeiten. Wie können diese Schwierigkeiten aussehen?
Ja, interessant, wie Sie das formulieren. Es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Und auf unserer Webseite finden Sie vor allem die Fälle, wo der Staat sich auf unzulässige Weise einmischt oder wo es eben rechtlich durch Gesetze Einschränkungen dieser Gewissensfreiheit gibt im Bereich des Medizinischen. Zum Beispiel, wenn ein Krankenhaus oder das Personal in einem Krankenhaus zu Handlungen verpflichtet ist, die unethisch sind und auch in dem Fall mit dem christlichen Glauben noch schon gar nicht vereinbar sind, also Abtreibung, Euthanasie, künstliche Befruchtung. Ne? Aber es gibt auch die andere Seite der mangelnden Bewusstseinsbildung oder der mangelnden Gewissensbildung, weil eben, wie Sie sagen, viele Christen sich sehr wohl überlegen, wo sie ihre Kinder oder ihre Kleider einkaufen oder ihre Schuhe. Aber wenn eine Apothekerin die sogenannte Morning-After-Pill, also die Pille danach, verkauft, dann denkt sie, sie macht ihre Pflicht. In Wirklichkeit müsste sie das eigentlich verweigern, weil es ist kein Medikament, ja, es wird hier niemand geheilt. Und sie ist auch vor dem Grundgesetz nicht verpflichtet, so eine Medizin, also ein Präparat einer Klientin oder einem Klienten zu geben. Also,
das heißt, aus rein rechtlicher Sicht dürfte sie das verweigern?
Ja, also es gibt in Europa sehr verschiedene Situationen. Es gibt Länder, wo sie tatsächlich belangt werden könnte und wo die Apotheken rechtlich verpflichtet sind, alles zu verkaufen, was zugelassen ist. Aber zumindest von der allgemeinen Menschenrechtserklärung wäre es gedeckt, dass ein Christ oder auch ein Jude oder ein Muslim sagt, also das mache ich nicht, ja, das ist nicht mit meinem Gewissen vereinbar und sein Arbeitgeber dürfte ihn deshalb nicht entlassen. Aber die meisten Christen wissen das gar nicht.
Solch ein Verhalten stößt aber jetzt in Teilen der Bevölkerung auf Unverständnis, vielleicht sogar auch auf Ablehnung. In Ihrem Bericht, Sie veröffentlichen immer wieder Berichte mit vielen, vielen Beispielen, steht ein Beispiel drin, wo in Berlin die Fenster einer Apotheke eingeworfen worden sind mit Steinen aus Protest gegen diese Haltung des Apothekers.
Gut, das war kein Aufstand des Volksempfindens, sondern das war zum Tag der Frau eine feministische Aktion. Ja, das wurde auch so vermittelt. Ja, wir wenden hier Gewalt an, weil es sich hier um eine frauenfeindliche Haltung hält, was natürlich Unsinn ist, weil es hat nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Aber Sie haben recht, wenn das allgemeine Klima und die öffentliche Meinung sensibilisiert wäre, dann wäre es leichter auch für den einzelnen Christen oder für die Apothekerin zum Beispiel, ihrem Arbeitgeber zu sagen, schauen Sie, ich kann das leider nicht machen und ich bitte Sie um Verständnis. Und man hat ja auch in unserer Gesellschaft Verständnis, wenn Menschen in der Geschichte so gehandelt haben. Man bewundert die sogar. Ja, man sagt ja, toll, dass die vor 60 Jahren zum Beispiel nicht Juden reines Geschäft auf ihre Auslagen geschrieben haben. Ja, das ist ja, das bewundern wir zu Recht und sind stolz, wenn es doch Einzelne gab, die so ihren Glauben bezeugt haben. Aber es fehlt uns ein bisschen, ohne dass ich das jetzt gleichsetzen will, aber es fehlt uns oft die Sensibilität, wenn das in unserer Gesellschaft passiert.
Breite Massen der Bevölkerung scheinen sich ja immer weiter wegzubewegen von christlichen Werten, von christlichen Überzeugungen. Wird dadurch die Situation von Christen schwieriger? Befürchten Sie eine Zunahme von solchen Fällen von zunächst einmal nur Gewalt gegen Gegenstände?
Die Situation wird sicher eher schwieriger, weil, wie Sie sagen, voraussichtlich Christen zunehmend zu einer Minderheit werden. Also sie sind ja schon bisher, wenn man die praktizierenden Christen, und um die geht es ja, nimmt, sind wir in vielen Ländern eine echte Minderheit. Man glaubt ja nur aufgrund der Geschichte und der Kultur, dass wir eine Mehrheit sind und behandelt uns deswegen vielleicht auch weniger zimperlich. Ja. Andererseits gibt es aber auch Anzeichen dafür, dass das Bewusstsein und die Verantwortungsbereitschaft stärker wird. Also wir sind ja auch mit unserer Arbeit immer stärker präsent und merken an den Reaktionen, dass die Bischöfe und auch manche Medien und manche Intellektuelle sich interessieren, was vielleicht vor 10 Jahren nicht denkbar war. Man sagt ja so auch nicht, ja, das ist ja gar kein Problem, sondern man nimmt das doch ernst, auch in den internationalen Organisationen, in der UNO, in der OSZE. Auf EU-Ebene gibt es immer mehr Politiker, die das Thema, dort nennen sie das Christianophobie, aber es ist natürlich ein bisschen mehr als nur eine Phobie.
Phobie heißt
eine Furcht
oder Furcht.
Ja, vor etwas, aber meistens vor etwas wenig Bekanntem oder Unbekanntem. Und denken Sie an Xenophobie, also Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenfurcht. Wir verwenden den Begriff nicht, weil das Christentum kennen ja die Menschen normalerweise. Oder sie könnten es zumindest kennen, wenn sie wollen. Es ist sehr leicht, sich zu informieren. Und insofern ist der Begriff Diskriminierung und Intoleranz geeigneter und treffender. Und da bin ich eben bei Ihrer Frage. Soweit manche Länder auch leider Gesetze zulassen oder beschließen, die wirklich rechtliche Einschränkungen inkludieren, kann man natürlich auch ganz konkret sich dagegen wehren und sagen, okay, das ist nicht in Ordnung. Ja, aber es fehlt bei vielen Christen die Bereitschaft, das auch zu tun öffentlich. Also ich sage immer, es gibt die 7 Werke der Barmherzigkeit in der christlichen Tradition und eigentlich müssen wir heute ein 8. Werk der Barmherzigkeit entdecken und das ist eben die politische Verantwortung oder die Verantwortung im öffentlichen Raum, sich auch zu engagieren. Das muss ja nicht als Politiker sein, aber vom Leserbrief bis zum Benutzen der neuen sozialen Medien, bis zum Aufstehen in der Elternversammlung der Schule, wenn eben dort etwas gesagt wird, was nicht in Ordnung ist. Da fehlt es oft an Zivilcourage und wenn wir Christen das entdecken als Akt der Barmherzigkeit und nicht als eine Sache, die Bischöfe tun sollen oder als eine Sache, die man nur tut, wenn man eine besondere Begabung für Politik hat. Das wäre ein Missverständnis.
Es geht ja hier um ein ganz grundlegendes Menschenrecht, um die Gewissensfreiheit und um die Religionsfreiheit. Mhm. Ein hohes Gut, das wir mühsam erkämpfen mussten, das aber jetzt zunehmend etwas in Gefahr gerät. Und es ist ja auch zu beobachten, Sie sagten das vorhin schon, dass das Bewusstsein auch bei den Politikern etwas wächst, aber auch in den Kirchen. Papst Benedikt XVI. Hat sich in den vergangenen 2-3 Jahren wiederholt auch ausdrücklich zu diesem Thema der Religionsfreiheit geäußert und gesagt, dass wir dieses Gut mehr schützen müssen.
Ja, Der Papst hat auch durch seinen Hinweis auf die Diktatur des Relativismus eine sehr gute Erklärung für dieses Phänomen gegeben. Viele haben am Anfang gemeint, das sei ein bisschen stark, ja, dieser Begriff Diktatur des Relativismus. Aber wenn man sich das näher ansieht, hat er ganz recht. Wenn nämlich die einzige erlaubte Haltung die ist, zu sagen, alles ist relativ, dann wird natürlich jede echt authentisch gläubige Haltung in der Öffentlichkeit, auch zu gesellschaftlichen Fragen, suspekt. Ja? Und sie wird dann auch oft zum Objekt des Hasses, weil die Christen und die Katholiken dann die einzigen sind, die dann noch auf so etwas wie Naturrecht, ewig gültige Wahrheiten, Leben jenseits von materiellen Werten, Leben nach dem Tod hinweisen. Ne? Und das stört natürlich jene, die sagen, das gibt's ja gar nicht und alles ist eben relativ. Ja? Und dann kommt dazu, dass Toleranz, was einer der wichtigsten und modischen Begriffe unserer Zeit ist und was in jeder Schule und in jedem Programm als einer der Leitmotive gilt, oft mit Relativismus verwechselt wird. Ja? Also es gibt Toleranz ist nicht Gleichgültigkeit. Toleranz heißt ja gerade die Haltung eines anderen, die differiert, auszuhalten, aus Respekt. Aber es heißt nicht, dass ich sage, es ist ja sowieso alles gleich. Ja? Und ich sage das deswegen, weil ein Teil der christenfeindlichen Haltungen in Europa sich im Namen der Toleranz präsentiert. Also die sagen, Herr Buttiglione darf nicht Kommissar werden, weil wir sind ja so tolerant und er ist intolerant gegenüber den Homosexuellen. Was ja also intellektuell ganz unredlich ist. Also zum Beispiel Buttiglione, der tatsächlich, weil er Christ ist, nicht sein Amt antreten durfte, nichts anderes als gesagt hat, ich werde mich nach den Gesetzen und dem Recht halten, aber ich muss sagen, privat, weil Sie mich fragen, finde ich die homosexuellen Ehe oder die Ehe von Gleichgeschlechtlichen nicht in Ordnung. Ja.
Also kann man in unserer Gesellschaft eine gewisse Tendenz beobachten, dass die Toleranz zunehmend intolerant wird in bestimmten Kreisen?
Sie wird zu einem Propagandabegriff, zu einem Instrument. Die ursprüngliche Bedeutung wird entleert und sie wird verwendet, um andere mundtot zu machen. Und das beobachtet man auch gerade in den intellektuellen Kreisen, die halt unser kulturelles Leben prägen. Also es sind ja nicht nur die Politiker. Und das haben auch schon manche Künstler sogar sehr stark gespürt. Also es gibt auch in England einen berühmten Dirigenten, Herrn Macmillan, der hat einmal bei einer Dankesrede für einen Preis gesagt, ja, also es geht einfach nicht, dass wir auf die religiöse, auf die christliche Tradition verzichten. Er hat das aus kulturellen Gründen gesagt. Wir beschneiden uns eines ganz wichtigen Teils unserer Identität. Und er hat aber darauf hingewiesen, dass zum Beispiel in der Unterhaltungsindustrie und im Fernsehen unglaublich weniger prozentuell Christen tätig sind und einflussreich sind als im Rest der Gesellschaft.
Nun leben wir in einer Mediengesellschaft. Die Medien haben einen sehr starken Einfluss auf die Art und Weise, wie die Menschen denken, wie sie sich verhalten, was als normal gilt. Ist das eine bedenkliche Entwicklung?
Die Medien spiegeln doch in vieler Hinsicht einfach wieder, was passiert unter den Konsumenten. Ja? Und wir haben als Christen, glaube ich, einfach zu lange gedacht, das passt schon so, wir haben eh unsere Institutionen, unsere eigenen Medien und wir haben halt auch unsere Bischöfe, die dann mutig vorne stehen. Es ist ein Missverständnis. Erstens sind wir alle getauft und so mit berufen, an der Mission der Kirche teilzunehmen. Zweitens hat man als Laie oft sogar mehr Möglichkeit, etwas zu sagen als ein Bischof, weil man ja zum Beispiel als Arzt oder als eben Künstler oder als Lehrer oder kann man zu bestimmten Themen vielleicht sogar mehr Echo finden, ja, und mehr glaubwürdig, also man ist vielleicht sogar glaubwürdiger. Aber das Problem ist, viele fühlen sich nicht berufen, viele glauben, sie sind nicht talentiert. Und das scheint mir manchmal eine Ausrede zu sein. Ja. Und deswegen dieser Hinweis auf dieses Werk der Barmherzigkeit, weil es ist ja nicht so, dass wir uns selber in Szene setzen oder wichtiger machen oder andere bevormunden, wenn wir öffentlich zum Beispiel für das Recht der Ungeborenen auf Leben oder für das Recht der Sterbenden auf einen würdigen Tod oder für das Recht auf Gewissensfreiheit oder für die Elternrechte in der Erziehung hinweisen. Das ist ja, wir fordern ja keine Privilegien. Auch meine NGO, also dieses Observatory on Intolerance Against Christians, wir haben ja unser Ziel, dass wir gleiche Rechte für Christen fördern oder fordern, aber nicht irgendwelche Privilegien. Und ich sage vielleicht noch zum Thema Schulen als Beispiel nur, was ich meine. Es geht zum Beispiel in manchen Ländern Europas nicht, dass Eltern ihre Kinder gemeinsam mit anderen Eltern selber erziehen. Also es gibt kein Homeschooling, ja, wie das zum Beispiel in Amerika sehr üblich ist und zum Teil auch die besten Schüler rauskommen.
Jetzt Homeschooling heißt also, dass die Eltern ihre Kinder selbst erziehen, daheim.
Ja, natürlich mit einer gewissen Aufsicht, dass da am Ende des Jahres Prüfungen bei einer staatlichen Stelle, also Schulamt oder Unterrichtsministerium sein müssen. Aber das ist eine Autonomie, ein Recht der Eltern, das der Staat ihnen nicht wegnehmen soll. Nun ist es kein theoretisches eine Forderung oder ein Privileg, sondern das ist für Christen manchmal wichtig, weil wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Sexualkundeunterricht in manchen Ländern extrem gegen naturrechtliche Vorstellungen oder auch christliche Vorstellungen konzipiert ist. Ja. Schon 7-8-jährige Kinder Dinge lernen, wo man sagt, das ist absurd, das hat nichts mit einer würdigen Sicht von Sexualität zu tun. Dann müssen die Eltern das Recht haben zu sagen, wir wollen das oder zumindest diesen Teil nicht. Ja. Wir wollen die Kinder von dem abmelden. Das können die zum Beispiel in Deutschland nicht. Es sind mehrere, vor allem evangelikale Familien, sogar schon bestraft worden mit wirklich harten Beugestrafen, weil sie ein paar Stunden mal das Kind nicht in die Schule schicken. Und ich bin jetzt nicht der große Apologet von Homeschooling, aber auch der Heilige Stuhl hat gesagt, dieses Recht muss zumindest geschützt sein. Und zum Beispiel, wenn eine extrem christentumsfeindliche Regierung plötzlich was ändert, wie in Spanien vor ein paar Jahren, wo die Kinder plötzlich ein eigenes Fach hatten, das Staatsbürgerkunde hieß und wo sie alle möglichen Dinge gelernt haben, die eigentlich gegen das Christentum sind, dann müssten eigentlich die Eltern das Recht haben zu sagen, ich will das nicht für mein Kind. Und da ist zum Beispiel auch innerhalb der Kirche noch sehr wenig Bewusstsein, weil halt bisher die Schulen gut waren oder zumindest auch so viele katholische Schulen zur Verfügung standen, dass man gesagt hat, da schicke ich halt mein Kind dorthin. Aber es muss nicht immer so bleiben.
Ihre Dokumentationsstelle in Wien konzentriert sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Vorfälle, die sich gegen Christen richten. Beobachten Sie denn auch ein bisschen, wie es mit anderen Religionen ausschaut? Ist es zum Beispiel so, manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, dass der Respekt gegenüber der jüdischen Religion oder der muslimischen Religion größer ist als gegenüber der christlichen Religion? Ist das so oder ist das eine Fehleinschätzung?
Das ist so, weil wir zu Recht eine größere Sensibilität haben gegenüber den Juden, aus historischen Gründen. Das ist auch plausibel und in Ordnung. Ob es immer ehrlich ist, ist eine andere Frage. Ja. Also es ist ganz klar, dass ein Politiker, der nach Israel fährt, sich vorher genauer informiert, wie er sich zu benehmen hat, als wenn er den Petersdom betrifft. Ja. Aber das ist auch jetzt kein Problem. Bei den Muslimen ist es insofern heikel, als natürlich die Muslime in den Ländern, wo sie die Mehrheit haben, oft nicht das Gespür haben für die Religionsfreiheit der Minderheiten, dass das manchmal sogar theoretisch belegbar und sogar argumentiert wird, ja? Also dass man sozusagen da nicht in Saudi-Arabien verlangen kann, dass Christen einen Gottesdienst feiern oder eine heilige Messe. Und zugleich aber die Politiker dann hier sehr wohl über Menschenrechte für Muslime reden. Es ist zu einem gewissen Grad legitim, für die Minderheit einen besonderen Schutz zu fordern. Und wenn jetzt, solange eben zum Beispiel eine Religion eine Minderheit ist, muss man sie vielleicht speziell schützen. Die Christen sollten in erster Linie auch mal sich selber an der Nase nehmen und sagen, was tun wir für den Schutz unserer Religion? Was ist uns heilig? Ja. Protestieren wir, wenn eben so ein Plakat mal eine obszöne Geste enthält, oder sagen wir, das nehmen wir halt hin? Ja?
Das ist ja eine etwas zweischneidige Sache, denn wenn man jetzt sehr lauten Protest erhebt gegen solche Aktionen, dann macht man sie eigentlich erst bekannt. Das ist ein gewisses Dilemma. Wenn wir protestieren als Christen, dann werden viele Menschen aufmerksam auf
Ja, da haben Sie recht. Das gilt vor allem, wenn man zum Beispiel ein Medium klagt, weil sie irgendwas gemacht haben, was gegen die Menschenwürde ist. Ja. Nur, man muss ja nicht gleich klagen. Man kann ja zum Beispiel auch bewusst sich dann mit einem Leserbrief oder mit Telefonaten dort einsetzen, wo es einen Sinn hat. Also in Wien war vor kurzem ein ganz renommiertes Museum, die eine Ausstellung mit nackten Männern beworben haben, die dann auch meine eigenen Kinder schockiert haben, diese Plakate. Und da ist dann die Frage, ja, geht man dann als Mitglied der Wiener Gesellschaft zu diesem Museum einfach hin, zum Empfang, so als ob nichts wäre, oder schreibt man denen oder schickt vielleicht die Einladung zurück und sagt, nein, also solange ihr da nicht eure Marketingpolitik ändert, möchte ich mit euch nichts mehr zu tun haben. Ja? Und Sie können mir glauben, wenn 50 Leute in einer Stadt wie Berlin, Wien oder München eine Einladung zu einem Event oder zu einem Empfang zurückschicken an die Direktion und sagen, das, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, dann macht das sicher einen großen Wind. Ja, das bewirkt etwas. Ja. Es bewirkt vielleicht sogar mehr, als wenn ein Bischof aufsteht und sagt, das gefällt mir nicht. Ja. Und da waren wir wahrscheinlich bisher viel zu sehr unserer gemütlichen oder unserer behaglichen Situation sicher, dass wir als Christen uns sowieso als Mehrheit durchsetzen. Und das ändert sich halt. Und es ist vielleicht auch gut, für uns zumindest seelisch, dass wir uns mehr exponieren müssen, dass wir mehr Zeugnis geben müssen und dass wir auch mehr eigene, ja, dass wir uns für unsere Geschwister einfach im Glauben mehr einsetzen müssen.
Wie versteht sich denn Ihre Dokumentationsstelle? Erfassen Sie nur solche Fälle und berichten darüber? Oder geben Sie zum Beispiel, um an dem, was Sie gerade gesagt haben, anzuknüpfen, geben Sie vielleicht auch Hilfestellung für Christen, die sich stärker zur Wehr setzen wollen und machen ihnen bewusst, wie sie reagieren können?
Das Dokumentationsarchiv selber, das Observatory, beschränkt sich darauf zu recherchieren und zu dokumentieren. Wir wollen bewusst nicht Meinungen bringen, sondern nur Fakten und klare Analysen. Aber wir, also vor allem auch meine Frau und andere, die mit uns arbeiten, helfen Christen insofern oder versuchen zu helfen, indem wir eben auch Vorträge halten, indem wir auch zum Beispiel einen Newsletter haben, der manchmal neue Themen bringt, und eigentlich kann jeder, der mitdenkt und sich interessiert, dann seine eigenen Schlüsse ziehen. Also man muss ja auch nicht alles vorkauen, und den Bischöfen zum Beispiel ist es schon oft eine Hilfe gewesen, die haben sich schon bedankt da in verschiedenen Ländern, weil sie einfach auf unsere Webseite zurückgreifen können, weil sie Beispiele finden, weil sie auch, wenn sie dann ein Gespräch mit einem Politiker führen müssen oder dürfen, ihm sagen können, schauen Sie A, B, C, D. Ja? Weil es wissen ja auch viele gutgesinnte Menschen im öffentlichen Leben gar nicht, dass es eben ein Problem mit der Gewissensfreiheit gibt beim Medizinstudium in manchen Ländern. Ja? Dass du nicht so leicht mehr Gynäkologe oder Frauenärztin werden kannst als Christ in Europa. Ja? Es gibt Länder, wo das de facto nicht mehr geht, weil man als Student dann schon eine Abtreibung mitmachen muss. Und im Zweifel nimmt man ein anderes Fach. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Und das müssen einfach die Bischöfe, die Politiker und die Journalisten wissen. Und wir hoffen, dass sie das auch wegen unserer Webseite erfahren. Ja?
Herr Dr. Kukler, Sie haben uns nun einige Beispiele geschildert von Diskriminierung von Christen, von Ablehnung der Verhaltensweisen, der Meinungen von Christen. Aber wie ist es denn? Gehört eine gewisse Ablehnung der christlichen Lehre nicht automatisch zum Christentum mit dazu?
Natürlich haben Sie da ganz recht. Wir müssen uns sogar fragen, ob es nicht verdächtig ist, wenn man uns im öffentlichen Leben gar nicht widerspricht oder wir keine Widerstände erfahren. Und es kann ja auch sogar heilsam sein, wenn jemand in seiner beruflichen Karriere einmal eine Schwierigkeit hat, weil er eben sich nicht anpasst. Ein berühmter jüdischer Philosoph, der Joseph Weiler, hat mal gesagt, er als Jude fühlt sich in einer Gesellschaft oder würde sich in einer Gesellschaft in Europa besser fühlen, in seinen Rechten, wenn die Mehrheitsreligion, die Christen, ihre Dinge heilig halten und verteidigen. Weil er weiß dann, da gibt es Menschen, die vielleicht nicht Juden sind, aber die trotzdem ihrem Gott treu sind und ihre Schulen und ihre Kinder so prägen. Aber in einer Gesellschaft, wo alles gleich ist, wo alles relativ ist, da fühlt sich eigentlich kein gläubiger Mensch mehr wohl. Und insofern ist das, was wir als Beobachtungsstelle tun, zwar für Christen, aber wir hoffen damit auch den anderen Menschen, die einen Glauben haben, die wirklich ein Ideal haben, die Menschenwürde, das Naturrecht im Blick haben, dass wir die auch verteidigen in ihrer Gewissensfreiheit.
Der christliche Glaube hat einen hohen Anspruch, christliche Moral hat einen hohen Anspruch. Der christliche Glaube ist dabei immer wieder auch Stein des Anstoßes, kann Auslöser sein für Ablehnung, die wir Christen erfahren. Wir alle sind herausgefordert, öfter vielleicht unsere Stimme zu erheben, um das kostbare Recht der Religionsfreiheit besser zu verteidigen. Sie haben uns das heute wunderbar klar gemacht, Herr Dr. Kugler. Danke fürs Kommen.
Danke auch für die Einladung.
Das war Weltkirche aktuell. Über Christianophobie haben wir heute gesprochen mit Dr. Martin Kugler, Leiter der Dokumentationsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen in Europa. Diese Aktion hat auch einen eigenen Netzauftritt. Wer sich näher informieren möchte, kann das tun im Internet unter www.christianophobia.eu. So viel für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Übergang ins neue Jahr, ein frohes und gesegnetes 2013 und bis nächste Woche, wenn wir uns dann wieder hören bei Weltkirche aktuell.